Amen. Das darf unser Gebet sein, dass Gott jetzt auch diesen Gottesdienst und die Zeit, die wir jetzt zusammen haben, benutzt, um zu uns zu sprechen. Nichts brauchen wir mehr als seine Kinder, wir brauchen sein Wort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Adventszeit ist wieder sehr schnell vergangen. Schlagartig haben wir heute schon den vierten Advent. Übermorgen ist Weihnachten. Und Weihnachten bedeutet immer warten. Ich denke, einige von uns warten mit Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Mir zum Beispiel geht es so, ich freue mich auf die Zeit mit der Familie, auf Entspannung. Andere von uns können wahrscheinlich es kaum erwarten, bis die Zeit dann wieder vorbei ist. Ja, Weihnachten ist nicht immer so schön, ist manchmal mit Streit in Familien verbunden oder mit Stress oder mit Enttäuschung. Am meisten warten wahrscheinlich die Kinder, die wir hier in der Gemeinde haben dürfen, weil sie schon an die Geschenke denken, die sie jetzt diese Woche so auspacken dürfen. Und auch schon beim ersten Weihnachten vor 2000 Jahren, da war Weihnachten mit Warten verbunden. Es gab Menschen, die gewartet haben, fromme Juden, die darauf gewartet haben, dass Gott endlich eingreift und dass Gott seine Versprechen, die er gemacht hat, wahrmacht. In den letzten Wochen haben wir in unserer Predigtreihe durch den Anfang vom Lukas-Evangelium schon zwei Menschen kennengelernt, die auch gewartet haben beim ersten Weihnachten. Das waren Elisabeth und Zacharias. Elisabeth und Zacharias waren zwei gläubige, fromme Juden. Sie waren eigentlich alt und unfruchtbar, aber Gott hatte ihnen geschenkt, dass Elisabeth schwanger geworden ist in hohem Alter und jetzt kurz davor ist, ein Kind zu bekommen. Und wir sehen in unserem heutigen Bibeltext, den wir gemeinsam anschauen werden, dass das Warten dieses Ehepaars jetzt vorbei ist. Sie werden das Kind bekommen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und wir sehen aber auch in unserem Bibeltext, dass es nicht vor allem um eine Geburt geht, sondern dass die Geburt dieses Kindes zeigt, dass Gott noch etwas viel Größeres tut. Er schenkt die versprochene Rettung. Unser Text für heute ist Lukas Kapitel 1, die Verse 57 bis 80. Wenn ihr wollt, dürft ihr eure Bibeln gerne mit mir aufschlagen. Wir sehen in diesem Text, dass Johannes der Täufer zur Welt kommt. Und seine Geburt bringt seinen Vater Zacharias dazu, Gott zu loben. Gott zu loben für die große Rettung, die er seinem Volk jetzt schenken wird. Und so habe ich diesen Text auch strukturiert. Wir werden die Struktur hier sehen. Drei Punkte. Das ist quasi ein Satz, der uns durch diesen Text durchleiten soll. Die Geburt des Johannes führt zum Lob für Gottes Rettung, die Johannes vorbereitet und in Jesus kommt. Also erstens, die Geburt des Johannes, das sind die Verse 57 bis 66. Dann zweitens diese Geburt, die führt zum Lob für Gottes Rettung, die Verse 67 bis 75. Und dann drittens, diese Rettung, die wird von Johannes vorbereitet und die erfüllt sich in Jesus Christus. Und es sind dann die Verse 76 bis 80. Und ich habe diese Predigt, diesen Text überschrieben mit »Lobt Gott, denn die Rettung kommt«. Und genau das ist auch mein Gebet für unsere gemeinsame Zeit, dass wir heute neu und tiefer begreifen dürfen, wie genial diese Rettung ist, die Gott uns schenkt. Und ich hoffe, dass der Lobpreis von Zacharias auch zu unserem Lobpreis werden darf, dass wir neu jubeln über die Rettung, die er uns in Jesus Christus anbietet. Und dafür würde ich gerne zu Beginn mit uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir dafür Danke sagen, dass du dein Licht in unseren Herzen hast aufgehen lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Danke, dass du uns die Augen für dich geöffnet hast. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Und wir wollen so beten, dass du uns jetzt neu ins Jubeln bringst über dich und über deine Rettung, die du uns in Jesus Christus anbietest. Bitte hilf uns, ja diese wunderbare, frohe Botschaft über dich neu zu verinnerlichen und zu vertiefen. Schenk, dass wir uns darüber freuen. Gib, dass wir jetzt dein Wort verstehen und dass es uns im Herzen anspricht. In Jesu Namen. Amen. Wir starten mit dem ersten Punkt, die Geburt des Johannes. Und wir wollen die ersten Verse miteinander lesen, Vers 57 bis 66. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, »Nein,
er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wollte, und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Worte besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Johannes und seine Eltern sind jetzt wieder im Fokus vom Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Wir hatten das ja am Anfang schon gesehen, dass Zacharias und Elisabeth uns vorgestellt wurden. Sie waren ein Ehepaar, zwei fromme Juden. Wir lesen dort, dass er ein Priester war und erfahren über sie, dass sie unfruchtbar war und beide waren schon sehr alt. Und wir hatten dort vor 4 Wochen gesehen, dass Gott Zacharias durch einen Engel begegnet ist und er hatte angekündigt, dass Zacharias Frau einen Sohn zur Welt bringen wird. Sein Name wird Johannes sein und dieser Sohn wird ein ganz besonderer Mensch sein. Er wird von Gott benutzt werden, um die Menschen zurück zu ihm zu führen. Und genau dieses Versprechen, das erfüllt sich jetzt in Vers 57 unseres Textes. Elisabeth bringt ihren Sohn auf die Welt, das versprochene Kind und die versprochene Freude kommen. Und Zacharias und Elisabeth, die hatten einige Nachbarn und Verwandte, die das mitbekommen hatten und sie haben darauf reagiert in Vers 58. Sie erkennen, dass dieses Kind ein Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit ist. Ja, es ist ein Geschenk und auch ein Wunder, dass dieses alte Ehepaar jetzt noch ein Kind bekommt. Und wir lesen auch, dass die Freunde dieses Ehepaares sich mit ihnen freuen. Ja, das Kind ist ein großer Grund zur Freude. Und das passt zu dem, was in Kapitel 1, Vers 14 schon angekündigt wurde. Dort hieß es über das Kind, er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Jetzt ist das Kind da. Ein Kind braucht natürlich einen Namen und darum geht es ab Vers 59. Die Nachbarn und die Verwandten, die kommen am 8. Lebenstag dieses Kindes, um es zu beschneiden. Das war damals ganz normal für fromme jüdische Familien. Die Beschneidung war ein Zeichen für die Jungs, dass sie zu Gottes Volk gehört haben. Und dieses Kind, Johannes, sollte also bei der Beschneidung auch seinen Namen bekommen. Und heutzutage ist es ja eigentlich so, dass Kinder ihre Namen von den Eltern bekommen. Ja, Eltern haben sich in der Regel schon monatelang viele Gedanken gemacht, was der Name dieses Kindes sein soll. Man hat alles durchgespinnt. Der Name muss am Ende wirklich perfekt sein. Und spätestens bei der Geburt wird der Name dann allen verkündet und es sind in der Regel auch die Eltern, die den Namen aussuchen. Hier in unserem Text ist es ein bisschen anders. Es sind nicht zuerst die Eltern, die den Namen aussuchen, sondern diese Verwandten und Nachbarn, die wollten dem Kind einen Namen geben und sie sind auf die kreative Idee gekommen, wir nennen das Kind so wie den Vater Zacharias. Aber wir sehen, die Mutter hat was dagegen. Elisabeth wehrte sich dagegen, in Vers 60 sehen wir das. Sie sagt, nein, ihr habt den falschen Namen, er soll doch Johannes heißen. Und die Nachbarn und die Verwandten, die wundern sich, Johannes? Wie kommt sie denn auf diesen Namen? Niemand in ihrer Familie heißt doch so, das ist doch irgendwie komisch. Und die Nachbarn und die Verwandten sind wahrscheinlich weiterhin verwirrt und deswegen wollen sie den Vater involvieren. Sie winken dem Vater und sie wollen, dass er jetzt mal seine Idee gibt, wie sein Kind heißen soll. Wir erinnern uns nochmal, Zacharias, der Vater, der war zu dem Zeitpunkt so, dass er nicht sprechen konnte. Zacharias ist dieser Engel begegnet und der Engel hatte eine Geburt angekündigt, aber es gab ein Problem. Zacharias hat diesem Engel nicht vertraut, er hat Gott nicht vertraut, er hat bezweifelt, dass diese Schwangerschaft wirklich möglich ist. Und genau deswegen hatte Gott eine Erziehungsmaßnahme für Zacharias verhängt. Bis zu der Geburt dieses Kindes sollte er stumm sein. 40 Wochen lang konnte er nicht sprechen. Und wahrscheinlich war Zacharias nicht nur stumm, sondern auch taub. Also im Griechischen, da ist das ein Wort, taubstumm. Und wir sehen ja, dass in Vers 62 unseres Textes, dass diese Leute Zacharias winken, als könnte er nichts hören. Davon können wir ableiten, dass er wahrscheinlich taubstumm war. Und jetzt winken sie ihm und sie wollen ihn irgendwie dazu bringen, sag doch mal deine Idee, wie soll dein Sohn heißen? Und wir sehen dann in Vers 63, dass der Vater sich eine Wachstafel bringen lässt und dort drauf schreibt, Johannes ist sein Name. Für ihn steht der Name schon fest, seitdem der Engel damals erschienen ist und gesprochen hat. Wir sehen also Elisabeth und Zacharias, sie gehorchen Gott jetzt. Gott hat gesagt, was der Name sein soll und für die beiden ist völlig klar, das ist der Name. Ganz egal, was die Freunde darüber denken, ob sie das blöd finden oder wie auch immer. Zacharias und Elisabeth, sie gehorchen Gott und sie vertrauen darauf, dass Gott weiß, was er macht mit dieser Namensgebung. Und es ist interessant, genau in diesem Moment, wo Zacharias gehorcht, da wird sein Mund geöffnet. Das Schweigen ist vorbei, er ist nicht länger stumm, er kann auf einmal wieder reden und seine ersten Worte sind Lobpreis. Wir sehen das in Vers 64, er redete und er lobte Gott. Und das ist wirklich besonders, wenn wir darüber nachdenken. Ja, nach dem langen Schweigen ist Gott sein erster Ansprechpartner. Man könnte ja denken, er spricht zuerst mit seinem besten Kumpel oder mit seiner Ehefrau oder mit sonst irgendwem. Nein, Zacharias redet zuallererst mit Gott. Und er ist nicht irgendwie sauer auf Gott und beschwert sich erstmal, Mann, 40 Wochen lang konnte ich nichts sagen. Nein, er lobt Gott mit den ersten Worten, die er sprechen kann. Mit Gott zu reden und Gott zu loben, ist ihm das Allerwichtigste. Er will seinen Gott groß machen mit den ersten Worten, die seinen Mund verlassen. Wir sehen im Leben von Zacharias also, aus einem Zweifler, der auf Gottes Wort nicht vertraut hat, ist einer geworden, der Gottes Wort vertraut und der Gott jetzt anbetet. Zacharias hat gelernt, Gott zu vertrauen. Und wir sehen, dazu war es nötig, dass sein Vater im Himmel ihm unter die Arme greift, ihm hilft. Er musste schweigen, damit er lernt zu vertrauen. Das heißt, der Vater im Himmel, der sieht, wo wir als seine Kinder Veränderung brauchen. Gott weiß, was seine Kinder brauchen und deswegen erzieht er uns und seine Erziehungsmaßnahmen funktionieren. Und liebe Gemeinde, daraus lernen wir eine wichtige Lektion auch für uns. Auch wir sind Gottes Kinder und Gott weiß auch bei uns, was wir gerade brauchen. Er weiß um die Veränderungen, die wir nötig haben. Er sieht, wo wir Gott nicht vertrauen. Er sieht, wo wir Gott nicht gehorchen. Und deswegen will er auch uns erziehen. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir die Erziehung Gottes annehmen. Dass wir sie nicht ablehnen, so wie trotzige Kinder, sondern dass wir dafür offen sind und auch empfänglich sind. Wir sehen es in der Bibel mehrmals, dass Kinder Erziehung annehmen sollen. Ich lese euch mal Sprüche 3, Vers 11 vor. Dort heißt es, mein Sohn, verwirf nicht die Erziehung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Es ist wichtig, dass Kinder die Erziehung annehmen, die die Eltern haben. Und für uns als Kinder Gottes ist es die Erziehung unseres himmlischen Vaters. Ich denke, für einige von uns ist das wahrscheinlich weniger schwer anzunehmen, nämlich für die, die noch nicht so lange im Glauben sind. Ja, wenn du vielleicht seit ein paar Monaten Christ bist oder ein paar Jahren, dann merkst du wahrscheinlich häufig, dass du noch einiges zu lernen hast. Ja, du weißt um einige deiner Fehler, du weißt, dass du Veränderung brauchst und deswegen bist du wahrscheinlich offen für die Erziehung Gottes in deinem Leben. Und ich will dich ermutigen, das ist gut so und das ist richtig so. Sei weiter einer, der sich erziehen lässt von Gott. Jetzt kann es aber sein, dass wir schon seit ein paar Jahren mit Jesus unterwegs sind, vielleicht schon seit einigen Jahrzehnten, dass wir schon lange im Glauben sind, schon viel Erfahrung haben und dass wir auch schon oft erlebt haben, dass Gott uns verändert. Und dann kann die Gefahr groß sein, dass wir irgendwie denken, Erziehung, das brauche ich jetzt nicht mehr. Wir versetzen uns nochmal in Zacharias hinein. Zacharias war ein langjähriger, erfahrener Gläubiger. In Kapitel 1, Vers 6 hatten wir über ihn gelernt, dass er gerecht war und dass er in allen Geboten und Rechtsbestimmungen Gottes gewandelt ist. Also Zacharias war sehr gut unterwegs und trotzdem gab es etwas, was er von Gott noch lernen musste. Er hatte Erziehung nötig. Und das zeigt uns, ihr Lieben, dass wir auch nie ausgelernt haben. Ja, egal wie lange du schon Christ bist, Wir brauchen immer weiter Veränderung und Erziehung. Wir müssen in unserem Vertrauen auf Gott wachsen. Wir müssen Gehorsam auch immer wieder neu lernen. Es gibt immer wieder Bereiche in unserem Leben, wo wir merken, der ist noch nicht okay. Hier brauchen wir Veränderung von Gott. Und deswegen möchte ich dich ganz persönlich fragen, wo möchte Gott dich verändern? Wo möchte Gott dich erziehen? Und vor allem, bist du bereit für Gottes Erziehung? Wir dürfen von Zacharias lernen, dass er bereit war für Erziehung am Ende. Er musste schweigen, aber dadurch hat er seine Lektion gelernt. Und wir sehen in unserem Text, wenn wir etwas weiter schauen, dass Zacharias eben jetzt wieder reden konnte. Er konnte Gott loben. Und wir sehen dann weiter ab Vers 65, wie so die anderen Leute reagiert haben auf die Geburt und um alles, was da so passiert ist. Wir sehen ab Vers 65, dass die Freunde der Familie sich gefürchtet haben. Furcht ist in der Schrift häufig die Reaktion darauf, wenn Gott wirkt. Und es ist wirklich auch eine passende, eine stimmige Reaktion. Wenn Gott eingreift, dann kann man mal zusammenzucken. Und wir sehen dann, dass diese Nachricht von der Geburt und von allem, was da so passiert ist, sich verbreitet hat in der ganzen damaligen Region. Und die Menschen, die davon gehört haben, die haben sich das zu Herzen genommen. Und sie haben sich gefragt, Vers 66, was wird wohl aus diesem Kind werden? Gott muss etwas Besonderes mit diesem Johannes vorhaben. Und ich denke, genau das ist auch die Frage, die dieser Text auch für uns als Leser heute aufwecken soll. Dieser Johannes, der muss wirklich besonders sein. Was wird Gott jetzt durch ihn tun? Und wenn wir etwas weiterlesen in unserem Text, dann sehen wir genau das. Wir kommen zum zweiten Punkt unserer Predigt. Die Geburt des Johannes führt zum Lob für Gottes Rettung. Und wir wollen zusammen die nächsten Verse lesen, ab Vers 67. Dort ist dieser Lobpreis des Zacharias ein Lied, was er ausgesprochen hat, um Gott groß zu machen. Und wir wollen uns dieses Lied in zwei Teilen anschauen und wir starten mit den Versen 67 bis 75. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und er hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er mit unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Wir sehen, der Vater Zacharias wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und deswegen lobt er Gott. Er sagt ganz am Anfang in Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Warum? Was ist der Grund, warum Zacharias mit Lobpreis erfüllt ist? Es heißt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Zacharias lobt Gott also, weil Gott rettet. Zacharias hat erkannt, was diese Geburt von Johannes bedeutet. Sie bedeutet, Rettung steht jetzt an. Rettung kommt endlich. Das lange Warten ist vorbei und deswegen freut er sich so über das, was jetzt ansteht. Und diese Verse, die wir gerade gelesen haben, sie beschreiben diese Rettung, die Gott schickt. Und vielleicht habt ihr das beim Lesen gemerkt, dass dieser Text in der Vergangenheitsform spricht. Und das ist ganz typisch in der Bibel für prophetische Texte. Das bedeutet aber nicht so sehr, dass der Blick in die Vergangenheit eigentlich gerichtet ist, sondern es ist eher das angesprochen, was jetzt unmittelbar passiert. Es wird quasi die Vergangenheitsform benutzt, um auszusagen, es ist so gut wie erledigt. So sollten wir diese Zeitform hier verstehen. Also, es wird Gottes Rettung beschrieben. Und wir wollen in den nächsten Minuten einfach auf diese Beschreibung hören und tiefer drüber nachdenken, drüber nachsinnen, was das für eine Rettung ist, die Gott geschickt hat. Und ich will vorwegnehmen, das soll für uns keine rein kognitive Übung sein, dass wir Rettung besser verstehen, sondern ich hoffe und ich bete, dass auch unser Herz angesprochen ist. Ich denke, das ist Gottes Absicht, wenn er die Rettung so wunderbar beschreibt, dass wir in diesen Lobpreis auch selber mit einstimmen dürfen. Als erstes heißt es in Vers 68, dass Gott sein Volk besucht hat. Das bedeutet, dass Gott seinem Volk begegnet. Und das ist ja genau das, was wir an Weihnachten feiern. Wir denken, dass Gott zu uns gekommen ist in Jesus Christus. Er hat uns besucht und deswegen steht die Rettung kurz bevor. In Vers 68 wird die Rettung Erlösung genannt, ein typischer Begriff in der Bibel. Jemanden zu erlösen bedeutet, jemanden freizukaufen, also zu befreien. Ja, das können wir uns so vorstellen wie bei der Sklaverei. Sklaverei war damals zur Zeit der Bibel ziemlich weit verbreitet. Es gab überall Sklaven, die involviert waren bei allen möglichen Aufgaben in der Gesellschaft und in der Familie. Und Sklaven waren das Eigentum ihrer Herren. Und sie konnten für einen bestimmten Preis losgekauft, also erlöst werden. Und genau so sollen wir hier diese Erlösung verstehen. Gott hat uns dieses Angebot gemacht, dass er auch uns freikaufen kann, uns erlösen kann. Die Bibel beschreibt, dass wir als Menschen Sklaven sind. Wir sind Sklaven der Sünde, das heißt, wir können nur das tun, was Gott nicht gefällt. Wir sind auch Sklaven dieser kaputten Welt. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft, irgendwie anders zu leben. Und wir sind sogar Sklaven des Teufels. Und deswegen sind wir als Menschen schuldig und verloren. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott uns in unserer Verlorenheit nicht alleine lässt, sondern dass er uns befreien kann. Er kann uns loskaufen aus diesem Zustand der Sklaverei und uns befreien, damit wir nicht länger Sklaven sind, sondern Kinder Gottes. Jesus hat einmal gesagt, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 45. Das ist genau diese Idee. Jesus ist gekommen als Lösegeld, als Preis, um uns zu erkaufen, damit wir Gottes Eigentum sind. Das ist also das Erste, was wir über diese Rettung hier erfahren. Jesus ist zu uns gekommen, er hat uns besucht in unserer Welt, um uns zu erlösen. Und wir sehen dann weiter ab Vers 69, wie diese Rettung beschrieben wird. Als Nächstes sagt Zacharias in seinem Lobpreis, Gott hat ein Horn des Heils aufgerichtet. Ich denke, das ist erstmal ein bisschen kompliziert zu verstehen. Horn des Heils ist eine Beschreibung aus dem Alten Testament. Wir sehen das zum Beispiel in Psalm 18, Vers 3. Dort heißt es, mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Hier haben wir diesen Begriff Horn des Heils. Heils ist einfach ein anderes Wort für Rettung. Und beim Horn wird also ein Bild verwendet. Ne? Wir sollen an einen Ochsen denken, ne? Ein starkes Tier mit großen Hörnern. Ne? Und mit diesen Hörnern kann ein Ochse ganz schön viel Schaden anrichten. Das bedeutet, Horn oder Hörner ist immer ein Bild für Stärke und für Kraft. Das heißt, Zacharias lobt Gott für die starke Rettung, die er möglich macht. Und dieses Horn des Heils, diese starke Rettung, die kommt laut Vers 69 aus dem Haus seines Knechtes Davids. David, ne, ein König aus dem Alten Testament, David war Teil der Königsfamilie, das heißt, alle Könige Israels waren Nachfahren von David. Und Gott hat im Alten Testament versprochen, dass eines Tages ein ganz besonderer Nachkomme von David kommen wird, als König, nämlich der Messias. Das bedeutet Gesalbter. Und wir sehen in unserem Text, dadurch, dass diese Worte hier benutzt werden über Jesus, dass er aus dem Haus Davids kommt, dass Jesus genau dieser große Retter und große König ist. Und diese große Rettung von diesem starken König, die wurde schon lange versprochen. Das sehen wir in Vers 70. Ich lese nochmal Vers 70 vor. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Das heißt, Gott hat seine Rettung schon lange geplant. Und deswegen hat er diese Rettung auch angekündigt durch die Propheten im Alten Testament. Vers 71 wird diese versprochene Rettung noch weiter beschrieben. Wir sehen Vers 71, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Also Gott rettet sein Volk von seinen Feinden, von allen, die sein Volk hassen. Und das ist ein Phänomen, was wir in der Bibel ganz oft sehen. Gott wird in dieser Welt gehasst. Und deswegen werden auch alle gehasst, die auf Gottes Seite stehen. Ne, wenn du zum Lager von Gott gehörst, dann kriegst du das ab, was Gott auch abkommt, nämlich Hass und Feindschaft. Ne, können wir uns vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie das heutzutage oft bei Politikern vielleicht ist. Ne, wenn wir an Donald Trump denken, neu gewählter Präsident in den USA, er ist ja einer, der von manchen geliebt und von manchen gehasst wird. Ne, und wenn man Donald Trump nicht mag, dann mag man wahrscheinlich auch seinen Sohn, Barron Trump, nicht. Wenn man Donald Trump gerne mag, dann mag man wahrscheinlich auch Barron Trump. Ne? Und genau dieses Prinzip, so ist es auch mit Gott und uns. Weil Gott in dieser Welt oft verhasst ist, ist auch Gottes Volk in dieser Welt oft verhasst. Damals, als Zacharias diesen Lobpreis ausgesprochen hat, da waren die Feinde Israels, vor allem die Römer. Sie hatten damals das Sagen in Israel. Sie hatten die Juden ziemlich unterdrückt und ihnen das Leben schwer gemacht. Und Gott sagt, es wird eines Tages so sein, dass die Römer nicht länger das Volk unterdrücken. Und ich denke, wir sehen aber im weiteren Verlauf vom Neuen Testament, dass diese Rettung, die Gott seinem Volk anbietet, letztlich viel größer und viel umfassender ist, als das nur irgendwie die Römer meinen könnte. Ja, wir sehen in der Bibel, Gott rettet uns auch vor Menschen in einer gewissen Weise, aber Gott rettet uns vor allem vor unserer eigenen Sünde und vor unserer Schuld. Gott rettet uns vor allem vor Gottes Zorn, damit wir nicht bestraft werden. Gott rettet uns vor allem vor dem Satan und vor seinem Herrschaftsbereich. Das bedeutet, die Rettung, die Jesus bringen wird und für die Zacharias Gott hier anbetet, die ist so viel größer, als dass es nur ja, irgendwie einen kleinen Teil dieser Welt und ein kleines Volk dieser Welt meinen könnte. Weil wir sehen in der Schrift, dass alle, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, dass sie diese wunderbare Rettung durch Jesus Christus angeboten bekommen. Und diese Rettung, sagt Zacharias, die knüpft an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Wir lesen nochmal Vers 72 und Vers 73. Dort sehen wir, dass die Rettung mit einem Bund zu tun hat. Dort heißt es, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben. Zacharias spricht hier von Vätern und er meint damit die Patriarchen aus dem Alten Testament. Gleich im ersten Buch Mose sehen wir, wie das Volk Israel beginnt mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob und dann mit seinen 12 Söhnen. Das sind diese Väter, von denen unser Text hier spricht. Und Zacharias sagt, dass diesen Vätern Barmherzigkeit erwiesen wird im Hier und Jetzt, da wo Zacharias gerade dieses Loblied singt. Und zwar wird die Barmherzigkeit erwiesen, indem Gott an diesen Bund denkt aus dem Alten Testament. Der Bund mit Abraham, wir sehen das im ersten Buch Mose, in 1. Mose Kapitel 15 und 1. Mose Kapitel 17 kann man das nachlesen, dass Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat. Ein Bund ist immer eine Verpflichtung zwischen zwei Parteien, also zwischen Gott und Menschen. Sie sind jetzt miteinander verbunden. Das bringt gewisse Rechte, aber auch Verpflichtungen mit sich. Wir kennen heute vor allem den Ehebund. Die Ehe ist auch ein Bund. Mann und Frau sind miteinander verbunden und das bringt gewisse Rechte, aber auch gewisse Pflichten mit sich. Und im Alten Testament sieht man, dass dieser Bund mit Abraham drei Versprechen mit sich gebracht hat. Das erste Versprechen war, dass Abraham ganz, ganz viele Kinder bekommen wird. Aus ihm wird ein großes Volk entstehen. Das zweite Versprechen war, dass dieses Volk in einem wunderbaren Land, im Land Kanaan, wohnen wird. Und das dritte Versprechen war, dass dieses Volk gesegnet wird und dass sie auch ein Segen sind für die ganze Welt. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Mose 12. Dort sagt Gott zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also das waren diese drei Versprechen, die Gott Abraham in diesem Bund gegeben hat. Und wenn wir dann die biblische Geschichte ein bisschen weiterlesen nach 1. Mose, dann sehen wir, wie sich das auch erfüllt hat in der weiteren Geschichte Israels. Aber, und das sollen wir, denke ich, hier in unserem Text merken, Zacharias, inspiriert vom Heiligen Geist, ist davon überzeugt, dass dieser Bund mit Abraham eine Relevanz hat im Hier und Jetzt. Er sagt, Gott denkt jetzt an seinen Bund mit Abraham. Das bedeutet, Gott ist mit seinen Versprechen noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig damit, die Welt zu segnen, sondern es wird dieser Jesus Christus kommen. Und in ihm soll die ganze Welt gesegnet werden. In ihm und in seiner Rettung, die jetzt kommt. Das bedeutet, dieser Rückbezug, den Zacharias hier macht, ne, viele hundert Jahre, fast 2000 Jahre vorher, zum Bund mit Abraham, der zeigt uns, dass Gott treu ist. Ne, das, was Gott verspricht, das wird er auch erfüllen. Da, wo Gott einen Bund schließt, da wird er sich nicht einfach irgendwie aus diesem Bund herausziehen, sondern die Verpflichtung, die er eingegangen ist, diese Beziehung zu Menschen, die erhält er auch aufrecht. Gott ist treu, er erfüllt seine Versprechen. Und Zacharias verrät uns in seinem Lobpreis auch noch eine weitere Sache über Gottes Rettung, nämlich sie hat ein Ziel. Und ich lade euch ein, dass wir die Verse 74 und 75 nochmal lesen. Dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens. Gottes Ziel ist Gottes Dienst. Wen Gott rettet, der soll ihm auch dienen. Der Text sagt davon, dass es ein Dienst ist ohne Furcht. Das bedeutet, diejenigen, die von Gott gerettet sind, die müssen ihn nicht mehr fürchten, die müssen nicht mehr vor ihm erzittern, aus Angst davor, dass er uns irgendwie bestraft. Der Text sagt auch, dass unser Dienst in Heiligkeit und in Gerechtigkeit geschehen soll. Das bedeutet, dass wir als Gerettete Respekt gegenüber Gottes moralischen Anweisungen für uns haben sollen. Sein Gesetz soll uns wichtig sein. Seine Gebote sollen wir auch befolgen. Heißt also, das Leben als Christ ist Gott dienen. Mit dem ganzen Leben und ein ganzes Leben lang. So heißt es zum Beispiel in diesem bekannten Vers aus Römer 12, Vers 1. Paulus hat zuerst ganz ausführlich diese Rettung beschrieben, ähnlich wie in unserem Text. Und dann kommt daraus die Schlussfolgerung. Paulus ermahnt uns, dass wir unsere Leiber darbringen sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das bedeutet für dich, lieber Christ, Gott hat dich gerettet, damit du Gott dienst. Das ist das Ziel deines Lebens. Gottesdienst ist für uns keine Option von vielen, sondern es ist eine Pflicht, der wir nachkommen müssen. Und das gilt nicht nur, wenn wir uns am Sonntag treffen zum Gottesdienst. Wir können schnell denken, ja, Gottesdienst, das ist immer das, was am Sonntag passiert. Aber eigentlich ist der wahre Gottesdienst unser ganzes Leben. Von Montag bis Sonntag, 24/7. Das bedeutet, ich hoffe, wenn wir später diesen Gottesdienstsaal wieder verlassen, dass unser Gottesdienst weitergeht und nicht einfach aufhört. Ich denke, der Text will uns ermahnen, Gottesdienst darf nicht aufhören. Ja, wenn wir aufhören, Gott zu dienen, dann leben wir so, als hätte er uns nie gerettet. Und die Bibel warnt uns, dass das eine sehr gefährliche Position ist. Und ich denke, Gott hat sich das sehr gut überlegt. Er hat uns gemacht, damit wir ihm dienen. Und das Schöne ist ja, dass wir nicht ganz alleine in dieser Welt unterwegs sind, sondern wir haben uns als Gemeinde. Und es ist tatsächlich unser Auftrag als Gemeinde, dass wir uns gegenseitig helfen, Gott zu dienen. In der Gemeinde kennen wir uns, wir erleben uns, wir dürfen uns selber öffnen und ganz ehrlich sein. Und wir dürfen eben auch einen Einblick in das Leben von uns gegenseitig bekommen, wie es uns geht, wie es um unseren Glauben steht. Das ist zumindest Gottes Idee. Manchmal stehen wir dem im Weg, wenn wir uns selber nicht öffnen oder wenn wir das gar nicht als unsere Verantwortung sehen, auch anderen zu helfen, Gott zu dienen. Aber das bedeutet für uns als Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ermutigen und trösten dürfen und auch sollen. Wir dürfen uns gegenseitig ermahnen und zurechtweisen und in unser Leben hineinsprechen. Es wird zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 13 sehr gut auf den Punkt gebracht. Dort heißt es, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ja, die Sünde, die ist betrügerisch. Wir sind sehr schnell dabei, dass wir auf sie hereinfallen, dass wir ihren falschen Versprechen glauben Und Gott hat uns als Gemeinde uns gegenseitig gegeben, damit wir der Sünde eben nicht glauben, sondern uns ermahnen jeden Tag. Ich will dich persönlich wieder fragen, lebst du Gemeinde so? Wenn du in die Gemeinde kommst, wenn du am Gemeindeleben teilnimmst, bist du ehrlich oder hast du eine Maske auf? Wenn wir Masken aufhaben, wenn wir uns gegenseitig verstellen, dann rauben wir uns die Möglichkeit, damit wir uns gegenseitig helfen, Gott zu dienen. Ja, dann öffne ich mich gar nicht mit meinen Problemen und mit meinen Kämpfen gegenüber anderen. Deswegen bist du ehrlich, lässt du dich selbst ermahnen. Und dann die zweite Frage, die daraus folgt, wenn du selber ermahnt wirst, bist du auch einer, der auch andere ermahnt, der auch andere auf die Probleme in ihrem Leben hinweist, in Liebe und in Respekt. Ich denke, genau das ist der Auftrag, den wir aus diesem Text auch herausziehen dürfen. Gott hat uns gerettet, damit wir ihm dienen. Und das bedeutet für uns als Gemeinde, dass wir uns gegenseitig dabei helfen dürfen. Zacharias hat Gott bis hierhin gelobt. Er hat ihn gelobt für die Rettung, die er schenkt. Und jetzt am Ende kommt Zacharias auch auf sein frisch geborenes Kind zu sprechen. Wir kommen zum dritten Punkt unserer Predigt. Diese Rettung, die wird von dem Johannes, der jetzt zur Welt gekommen ist, vorbereitet. Und diese Rettung, die erfüllt sich letztlich in Jesus Christus. Ich lade euch ein, dass wir die letzten paar Verse nochmal zusammen lesen, ab Vers 76. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens in Israel. Der Vater spricht jetzt in Vers 76 seinen Sohn direkt an. Er sagt, und du, Kindlein. Durch Gottes Geist weiß der Vater, was jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passieren wird. Und deswegen kann der Vater vorwegnehmen, was Gott mit seinem Sohn tun wird. Johannes wird hier ein Prophet des Höchsten genannt. Das bedeutet, dass Gott selbst durch diesen Johannes sprechen wird zu seinem Volk. Das heißt auch, dass Johannes vor dem Angesicht des Herrn gehen wird. Das bedeutet, er wird in einer ganz besonderen Gemeinschaft mit Gott leben. Und es wurde uns eben auch gesagt, wozu Gott Johannes benutzen wird, ganz am Ende von Vers 76 und Vers 77. Dort heißt es, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Das heißt, Johannes wird Gottes Wege vorbereiten. Und genau das sehen wir dann nur zwei Kapitel später im Lukas-Evangelium. Dort tritt Johannes dann als erwachsener Mann auf. Und Johannes war ein Wegbereiter für Gott. Er war nämlich ein Wegbereiter für Jesus Christus. Er ist Jesus vorangegangen. Er hat die Menschen vorbereitet auf Jesus Christus. Das können wir uns so vorstellen, dass Johannes wie so ein roter Teppich war, der einmal ausgelegt wurde und Jesus konnte darauf gehen, damit alle Aufmerksamkeit auf Jesus ist. Johannes war dieser rote Teppich, der dafür gesorgt hat, dass die Menschen vorbereitet waren auf Jesus, den Retter. Wie hat Johannes die Menschen vorbereitet? Er hat sie vorbereitet durch seine Botschaft. Johannes war ein Prediger in der Wüste. Das sehen wir in Vers 77, was er gepredigt hat. Er wird predigen, damit Israel das Heil erkennt. Also das bedeutet, dass Israel diese Rettung versteht, die Gott ihnen schicken möchte. Und zwar die Rettung, die Gott schenken will, indem er ihre Sünde vergibt. Gott will das große Problem seines Volkes lösen. Sie haben diese Sündenlast, die sie mit sich rumtragen, und er wird dafür sorgen, dass ihre Sünde vergeben sein wird. Und wir sehen dann im Leben von Johannes, wenn er dann ein erwachsener Mann ist, dass genau das passiert ist. Er hat die Menschen wirklich vorbereitet auf den Retter Jesus, indem er ihnen gezeigt hat, Rettung ist notwendig. Johannes hat von Buße gesprochen. Das heißt, er hat den Menschen gezeigt, ihr seid Sünder, ihr braucht Vergebung. Und so waren die Menschen sehr gut vorbereitet auf Jesus, der dann diese Vergebung realisieren wird und bringen wird. Johannes war nicht selber der Retter, aber er hat erzählt vom Retter. Und wenn Johannes schon so ein besonderer Mann war, wie wir das in unserem Text sehen, dann können wir davon ableiten, Jesus ist noch viel größer und noch viel wichtiger. Und ganz am Ende seines Liedes spricht Zacharias dann über diesen Jesus. Wir lesen nochmal Vers 78 und 79. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Wir sehen, das, was Gott antreibt, ist seine herzliche Barmherzigkeit. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Davon können wir ableiten, Gott rettet uns nicht, weil er das muss. Er ist nicht dazu gezwungen, sondern Gott rettet, weil er das will. Sein Herz sehnt sich danach. Gott liebt uns mehr, als wir uns das vorstellen können. Das heißt weiter, dass aufgrund dieser herzlichen Barmherzigkeit uns der Aufgang aus der Höhe erschienen ist. Vers 78 ist diese Formulierung. Das bedeutet, die Sonne ist aufgegangen, die Sonne strahlt. Das ist wieder eine Anspielung auf das Alte Testament, wo wir diese Bilder schon mehrmals sehen. Ich will nur mal den Anfang von Jesaja Kapitel 60 vorlesen, wo wir dieses Bildmaterial sehen. Dort heißt es Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Und es ist ganz interessant, wenn wir ein Kapitel später weiterblicken, wie dann Jesus Christus auf die Welt kommt. Wir werden das am Dienstag im Heiligabend-Gottesdienst auch sehen. Da haben die Hirten auf dem Felde einen Stern gesehen. Das heißt, das Licht kommt, das versprochen war im Alten Testament. Gott macht in der finsteren Welt den Lichtschalter an, damit es alles hell wird. Und zwar durch Jesus Christus. Jesus wird scheinen, damit die Menschen, die in Finsternis und im Todesschatten sind, Vers 79, Licht haben und nicht länger sterben müssen. Jesus ist der, der uns Licht schenkt. Das bedeutet, durch ihn können wir Gott kennenlernen. Und Jesus ist der, der uns Frieden schenken kann, Frieden mit Gott. So wird uns diese Rettung in unserem Text beschrieben. Das ist die Rettung, für die Zacharias Gott anbetet. Und das hat für die Leute damals bedeutet, vor 2000 Jahren beim ersten Weihnachten, das Warten ist endlich vorbei. Sie haben lange gewartet, bis Gott eingreift. Es war zu der Zeit so, dass schon 400 Jahre lang es keine Propheten mehr gab. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Sie haben nichts von ihm gehört. Sie haben im Exil gelebt durch die Römer. Und sie haben gewartet auf diese versprochene Rettung, die eines Tages kommen sollte. Und wir sehen in unserem Text, diese Rettung steht jetzt an. Und die Geburt von Johannes, die deutet das an. Und ich denke, genau das ist auch die Botschaft für uns heute. 2000 Jahre später ist das auch die Botschaft, die wir hören dürfen und glauben dürfen. Rettung ist da. Jesus bietet uns Frieden mit Gott. Er bietet uns Vergebung unserer Sünden. Er kann uns freikaufen. Er kann uns erlösen. Jesus kam in diese Welt und Jesus war der Einzige, der so gelebt hat, wie Gott es eigentlich will. Jesus war heilig und gerecht. Das ganze Leben von Jesus war ein Gottesdienst. Er hat nie an Gott gezweifelt. Er war nie ungläubig. Er hat Gott immer gehorcht, zu 100%. Aber Jesus ist gekommen in diese Welt, um zu leben und dann zu sterben. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, circa 30 Jahre nach seiner Geburt. Und das bedeutet für uns, dass wenn wir unser Vertrauen auf diesen gestorbenen Jesus setzen, dann dürfen wir wissen, er ist auch für uns gestorben. Er hat nichts getan, was den Tod verdient. Das zeigt uns, er ist unseren Tod gestorben. Er ist gestorben für all das, was wir falsch gemacht haben, für unsere Sünde und für unsere Schuld. Er ist gestorben, damit Gottes Zorn nicht uns trifft, sondern ihn. Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten, auch die Botschaft für uns. Die Welt, in der wir leben, ist in der Finsternis, aber Jesus ist das Licht. Und wenn du das schon angenommen hast, wenn du schon Christ bist, dann dürfen wir in den Lobpreis über diese Rettung in Jesus Christus einsteigen. Ich habe das vorhin schon gesagt, wir sollen nicht nur kognitiv weiter lernen über die Rettung, die Gott uns geschickt hat an Weihnachten, sondern wir dürfen Gott anflehen, dass diese Rettung und dieser Jubel auch in unserem Herzen ankommt. Das ist Gottes Ziel mit diesem Text auch für uns. Er will uns dazu bringen, ihn zu loben für seine Rettung. Und ich hoffe und bete, dass wir als Gemeinde das auch in den nächsten Tagen so erleben dürfen. Es ist nicht das erste Weihnachten, was wir feiern. Wir hören das Evangelium sehr häufig. Und deswegen ist für uns immer die Gefahr da, dass es irgendwie eine abgedroschene Nachricht wird. Dass wir uns daran gewöhnt haben. Ja, Jesus ist für uns geboren, Jesus ist für uns gestorben, habe ich schon ganz oft gehört. Ich hoffe, dass das Evangelium uns nicht kalt lässt. Dass es uns nicht mehr anspricht, sondern dass Jesus und seine Rettung uns ganz neu kostbar werden darf, auch in den nächsten Tagen. Und dafür würde ich gerne am Ende mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns die Rettung in deinem Sohn geschenkt hast. Und das ist eine frohe Botschaft, die wir schon oft gehört haben und wo immer die Gefahr da ist, dass sie für uns zur Gewohnheit wird. Und wir wollen so beten, dass du durch deinen guten Heiligen Geist in uns einen neuen Lobpreis, eine neue Freude über deine Rettung schenkst. Bitte hilf uns, dass wir uns heute und in dieser Weihnachtszeit neu besinnen dürfen auf dich, Jesus Christus. Auf deine Liebe, auf deine Demut, dass du in diese Welt gekommen bist. Lass uns nachsinnen über dein Leben und über dein Sterben, über dein Auferstehen. Und bitte hilf, dass diese frohe Botschaft uns ganz neu ins Herz dringen darf, sodass wir einsteigen in den Lobpreis, den Zacharias schon damals ausgesprochen hat. Wir wollen auch beten für uns als Gemeinde, dass wir ermutigt sind, dir zu dienen mit unserem ganzen Leben, unser ganzes Leben lang. Du siehst unsere Lebensbereiche, wo wir dich ausklammern, wo wir dich nicht Herr sein lassen. Und wir wollen von Herzen beten, dass du uns veränderst, dass du uns neues Vertrauen gibst, dass du uns neuen Gehorsam gibst und dass wir uns als Gemeinde auch gegenseitig dabei helfen. Bitte schenk, dass wir ehrlich sind, dass wir unser Leben wirklich miteinander teilen, damit wir uns auch gegenseitig ermahnen und korrigieren dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns unser Leben geschenkt hast, damit wir dich loben und dich groß machen. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir beten in Jesu Namen. Amen.